Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute ist Feiertag. Der 1. Mai, Tag der Arbeit. Dass dieser Tag heute gefeiert wird, hat auch mit Ereignissen Ende des 19. Jahrhunderts zu tun. Damals hat es einen internationalen Arbeiterkongress in Paris gegeben. Gewerkschaften und Parteien haben daran teilgenommen und für das Jahr 1890 zu einer weltweiten Demonstration am 1. Mai aufgerufen, um sich mit Arbeitern vor allem in den USA zu solidarisieren. Für viele ist es zur Tradition geworden, dieses Demonstrieren am 1. Mai. In zahlreichen Orten hat es heute wieder stattgefunden. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit war in Hannover. Von dort berichtet Bastian Brandau.
Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Unter diesem Motto versammeln sich am Vormittag tausende Menschen in Hannover-Linden, einem Stadtteil, der einstmals von Industrie geprägt war und als Zentrum der Arbeiterbewegung in der Stadt gilt. Streik für mehr Lohn, Solidarität gewinnt oder Menschenrechte statt rechte Menschen steht auf Transparenten zu lesen. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen geht es mit Fahnen der Gewerkschaften von Parteien oder anderen Interessensgruppen Richtung Innenstadt zur Kundgebung auf dem zentralen Goseriedeplatz.
Also heute geht es um gute Arbeit, um gute Rennen und tatsächlich mehr Freizeit. Ein Aspekt, glaube ich, der vielen Leuten wichtig ist, die keine Lust mehr haben, sich totzuschuften im Betrieb. Dafür demonstrieren wir heute.
Die prekären Arbeitsbedingungen im wissenschaftlichen Bereich und dass man grundsätzlich entweder in Projekten angestellt ist oder über Honorarverträge und deshalb immer 1-2 Jahre Sicherheit hat und dann nicht weiß, wo man als nächstes arbeitet.
Ja, seit 130 Jahren kämpfen wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit.
Rückblick für die DGB-Bundesvorsitzende Jasmin Fahimi.
An alle, die sich bemüßigt fühlen, über die Einschränkung unseres Streikrechts zu fabulieren, sagen wir, wir machen verantwortliche Tarifpolitik. Aber wer Klassenkampf bestellt, der kann ihn kriegen. Finger weg vom Streikrecht.
So Fahimi mit Blick auf die Forderungen einiger Politiker während der Streiks der Eisenbahnergewerkschaft GDL in den vergangenen Monaten. Tarifverträge seien heute wichtig wie eh und je.
Tarifverträge, das ist es, was den Beschäftigten zu ihrem guten Recht verhilft. Das ist es, was sie zu freien Menschen in der Arbeitswelt macht. Tarifverträge regeln Löhne, sie regeln Arbeitszeiten, sie regeln aber auch Personalbemessungen. Gewerkschaften sorgen für flexible Arbeitszeit- und Langzeitkontenmodelle, dass man eben nicht bis zum Umfallen arbeiten muss. Wir sorgen dafür, dass Arbeitszeiten eben auch für berufstätige Familien funktionieren können.
Die Politik müsse sich einsetzen für eine Steigerung der Tarifbindung, so die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete.
Es kann nicht sein, dass der Staat weiterhin Lohndumping-Geschäftsmodelle mitfinanziert von unseren Steuergeldern. Die tarifflüchtigen Arbeitgeber, sie erzeugen einen volkswirtschaftlichen Schaden von 130 Milliarden Euro jedes Jahr.
Mit Blick auf die Europawahl Anfang Juni rief Fahimi wie andere Redner auch zur Wahl demokratischer Parteien auf. Es gehe um die Verteidigung dessen, was erkämpft worden sei in den vergangenen über 100 Jahren.
Und dieser 1. Mai ist deswegen auch immer wieder ein Tag zur Mobilisierung gegen die Kräfte, die unseren Zielen und Werten entgegenstehen. Und daher sage ich ohne Umschweife, wir Gewerkschaften müssen und werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um die extremen Rechten zu stoppen und ihr spaltendes Treiben zurückzudrängen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Im Laufe des Tages nehmen nach Angaben des DGB etwa 10.000 Menschen an der Veranstaltung in Hannover teil. Die Polizei spricht von etwa 2.500 Teilnehmenden. Deutschlandweit fanden nach Angaben des DGB am heutigen 1. Mai mehrere hundert Kundgebungen und Veranstaltungen statt.
Aus Hannover, unser Landeskorrespondent Bastian Brandau über die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit. Und es ist eben schon angeklungen, Kundgebungen und Demonstrationen gibt es an diesem Tag an vielen Orten in Deutschland. Fast schon traditionell mehr Aufmerksamkeit bekommen dabei Proteste und Demonstrationen in Berlin. Das hat auch damit zu tun, dass Sicherheitsbehörden hier zum 1. Mai oft mit Ausschreitungen von linksextremistischen Gruppen rechnen. Dieses Jahr gab es auch einen besonderen Augenmerk wegen möglicher pro-palästinensischer Demonstrationen. Claudia van Laak hat beobachtet, wie es in Berlin gelaufen ist.
Oh, die internationale Solidarität! Mehr als 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration am Abend in Berlin, so Angaben der Polizei. Die Veranstalter sprachen von 25.000 bis 30.000 Teilnehmern, also von mindestens doppelt so vielen. Konzerne enteignen, Kriegstreiber entwaffnen, Kapitalismus zerschlagen, so lauteten die Slogans dieser linken bzw. linksextremen Demonstration. Revolution, riefen die Demonstranten, und Israel bombardiert, Deutschland finanziert. In diesem Jahr dominierten Palästinensertücher und Flaggen das Bild. Ein kleiner Teil der Demonstranten skandierte immer wieder den verbotenen Slogan »Palestine will be free from the river to the sea«. Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer, also ein Palästina, in dem es keinen Platz gibt für Israel. Nach einiger Zeit griff die Polizei ein, holte diese Protestierer aus dem Demonstrationszug heraus. Stellenweise flogen Böller und Pyrotechnik. Größere Ausschreitungen blieben allerdings aus. Dies dürfte auch auf die massive Polizeipräsenz zurückzuführen sein. Insgesamt 6.200 Beamtinnen und Beamte waren den Tag über im Einsatz. Unterstützung für die Hauptstadtpolizei kam von der Bundespolizei sowie von Einsatzkräften aus 9 Bundesländern. Polizeisprecherin Anja Dirschke sagte am Abend im RBB:
Die Versammlung ist vom Antreteplatz über die geplante Route bis zum Endplatz gelaufen und das ohne größere Vorkommnisse. Es wurde in Teilen Vermummung angelegt, was für uns aber kein Anlass war, hier einzuschreiten.
Am Nachmittag hatte die Polizei entlang der Route verschiedene Steindepots entdeckt. Mit den dort sichergestellten Steinen und Dachziegeln sollten möglicherweise Einsatzkräfte beworfen werden. In der Neuköllner Sonnenallee kam es nicht zu den befürchteten antisemitischen Ausschreitungen.
Trotz der Emotionalisierung im Vorfeld, trotz des Themas pro-palästinensisch geprägt tatsächlich in dieser Versammlung, trotz der ganz unterschiedlichen Blöcke, die hier teilgenommen haben, ist ohne große Vorkommnisse diese Versammlung hier am Endplatz angekommen, was uns eben wirklich eine positive Bilanz ziehen lässt.
Die bereitgestellten Wasserwerfer kamen nicht zum Einsatz. Berichte über verletzte Polizisten gibt es bislang nicht. Die Strategie der Berliner Polizei scheint aufgegangen. Der 1. Mai ist vorerst friedlich verlaufen.
Und heute am 1. Mai feiern in Europa viele nicht nur den Tag der Arbeit, sondern auch die Osterweiterung der Europäischen Union. Vor 20 Jahren sind 10 Staaten dem Bündnis beigetreten. 8 davon liegen von Deutschland aus gesehen in östlicher Richtung. Südöstlich und nordöstlich sind dabei mit einbegriffen. Tschechien, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien und Polen. Das Jubiläum ist in Polen unter anderem an der Grenze zu Deutschland gefeiert worden. Martin Adam berichtet.
Es sieht wie ein Sonntagsspaziergang aus, als der polnische Außenminister Sikorski und seine deutsche Amtskollegin Baerbock über die Oderbrücke gehen, zwischen Frankfurt-Oder und Subice. Ein Spaziergang über eine Grenze, die 20 Jahre nach dem polnischen EU-Beitritt nicht mehr zu spüren ist. Erst in der Corona-Pandemie sei sie auf einmal wieder da gewesen, erinnert sich Sikorski. Für die Generation seiner Kinder eine völlig neue Erfahrung.
Jeden meiner Söhne z Berlina nie mógł przejechać do Polski.
Einer meiner Söhne konnte aus Berlin nicht nach Polen fahren, sondern kam nur bis Frankfurt-Oder. Für meinen Sohn war das die erste Erfahrung mit einer Grenze innerhalb der Europäischen Union. Deshalb kämpfen wir dafür, dass diese Grenzerfahrung nicht zurückkommt.
Właśnie o to walczymy, żeby to doświadczenie granic nie wróciło.
Aber die Menschen zwischen beiden Ländern seien heute nicht mehr trennbar. Es gäbe sogar Untersuchungen, die zeigen, dass deutsch-polnische Ehen länger halten als innerdeutsche oder innerpolnische, so Sikorski. Vor 20 Jahren hätten Polen Angst vor einem Ausverkauf an die Deutschen gehabt. Und die Deutschen Angst vor billigen polnischen Arbeitskräften, ergänzt Baerbock. Die enge Nachbarschaft heute sei überhaupt nicht selbstverständlich gewesen.
Genauso wie die ganze Europäische Union nicht vom Himmel gefallen ist, sondern es immer wieder den Mut von politisch Verantwortlichen, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern brauchte, diesen Schritt ins Neue zu wagen. Und das ist für mich eigentlich an diesem schönen Geburtstag das, was unsere Verantwortung zugleich ist, uns immer wieder zu vergegenwärtigen. Wir werden Großes, wie eine Vereinigung im Herzen Europas nicht schaffen, wenn wir uns vom Gegenwind klein kriegen lassen.
Aber Gegenwind gibt es heute keinen. Vor wenigen Tagen noch hatte Sikorski in einer Grundsatzrede erklärt, die EU brauche womöglich ein neues Vertragswerk, das das Stimmgewicht neu sortiert, damit auch Länder wie Polen mehr politisches Gewicht bekommen. In Subice und Frankfurt ist am 1. Mai davon nichts zu hören. Stattdessen Einigkeit, dass aus der Wirtschaftsgemeinschaft EU auch eine Sicherheitsunion werden müsse. Russlands Krieg in der Ukraine ist von hier aus nicht mehr so weit weg. Es ist Polens Staatspräsident Andrzej Duda, der in Erinnerung ruft, dass auch die polnisch-europäische Beziehung nicht unkompliziert ist. Duda steht der abgewählten Peace-Partei nahe und die verstand und versteht die EU vor allem als Kampfplatz, in dem es darum geht, die eigenen Interessen gegen andere durchzusetzen.
Jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej.
Wir sind Zeugen einer großen Auseinandersetzung um die zukünftige Form der EU. Es gibt beunruhigende Tendenzen zur Föderalisierung. Man spricht davon, die Souveränität der Mitgliedstaaten zu beschränken. Unsere Mitgliedschaft in der EU ist polnische Staatsräson, aber wir wollen ein Europa der freien Nationen, der Vaterländer. Die Europäische Union sei jeden Tag ein harter Kampf, so Duda. Aber selbst er betont, 20 Jahre in der EU, das, Zitat, war und ist eine sehr gute Zeit für Polen.
International warten viele Beobachter und Politikerinnen auf eine Entscheidung der Terrororganisation Hamas. Es geht um eine erneute Feuerpause zwischen dem israelischen Militär und Kämpfern der Hamas und vor allem um einen möglichen Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen. In den letzten Wochen ist auf internationaler Ebene verhandelt worden über einen möglichen Deal dafür. Israel hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt. Es sei eine, Zitat, letzte Chance vor einer möglichen Bodenoffensive des israelischen Militärs in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Mehr dazu von Julio Segador.
Warten auf die Antwort der Hamas. Noch ist völlig unklar, ob die Terrororganisation auf den Vorschlag Israels zu einer Waffenruhe und damit verbunden zu einer Freilassung weiterer Geiseln eingehen wird. US-Außenminister Antony Blinken jedenfalls machte zu Beginn seiner Visite in Israel klar, wer nun am Zug ist.
A ceasefire that brings the hostages home and to get it now. And the only reason.
Wir sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der die Geiseln nach Hause bringt, und zwar jetzt. Der einzige Grund dafür, dass dies nicht zustande kommt, ist die Hamas. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, deshalb keine Verzögerungen und keine Ausreden mehr. Jetzt ist die Zeit. Der israelische Vorschlag sieht Medienangaben zufolge ein mehrstufiges Verfahren vor, in dem die Kampfhandlungen im Gazastreifen vorerst für 40 Tage gestoppt werden. Im Gegenzug dann Geiseln freikommen, zunächst Frauen, Kranke, Ältere und Verwundete. Wie schon bei der ersten Waffenruhe im November sollen auch palästinensische Häftlinge ebenfalls in einem Stufenverfahren aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Ein kompliziertes Verfahren, das bei den rechtsextremen Parteien der israelischen Regierungskoalition auf Ablehnung stößt. Siedlungsministerin Orit Struck wählte heftige Worte. Die Regierung schickte Menschen in den Krieg. Hunderttausende Soldaten haben alles hinter sich gelassen und sind für die Ziele, die die Regierung bestimmt hat, in den Kampf gezogen. Und wir werfen diese Ziele in den Müll, um jetzt 22 oder 33 Menschen zu retten? Solch eine Regierung hat kein Existenzrecht. Scharf reagierte der frühere Ministerpräsident Yair Lapid auf die harschen Worte der israelischen Rechtsaußenministerin zu den Geiseln. Auf der Plattform X entgegnete er, für ihn habe eine Regierung mit 22 oder 33 Extremisten keine Daseinsberechtigung. Es ist völlig unklar, ob die rechtsextremen Koalitionspartner von Premier Benjamin Netanyahu einer möglichen Waffenruhe überhaupt zustimmen würden. Denn das würde auch bedeuten, dass die Militäroffensive in Rafah, der letzten Bastion der Hamas im Gazastreifen, zunächst aufgeschoben und möglicherweise ganz abgeblasen wird. Darauf drängen die USA intensiv. Doch Israels Premier weiß, dass dies seine Regierung sprengen und möglicherweise auch sein politisches Schicksal besiegeln könnte. Daher betont Netanyahu, nach Rafah militärisch reinzugehen, mit oder ohne Deal.
In den USA demonstrieren und protestieren Studierende und andere an mehreren Unis und deren Umgebung. Es geht um den Konflikt im Nahen Osten. Viele der Demonstrierenden vertreten Berichten zufolge pro-palästinensische Argumente und Forderungen. In New York ist ein besetztes Campusgebäude von der Polizei geräumt worden. In Los Angeles hat es Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstrantinnen gegeben. Weitere Einzelheiten dazu von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon.
In der letzten Nacht trennten Polizisten mehrere hundert pro-palästinensische Demonstrierende und Gegendemonstranten auf dem Campus der UCLA in Los Angeles. Sie reagierten damit auf eine Anforderung der Universitätsleitung. Mehrere Stunden lang hatten sich beide Seiten zuvor Schlägereien geliefert, sich mit Reizgas besprüht und mit Gegenständen beworfen. Die demokratische Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach von abscheulicher und unentschuldbarer Gewalt auf dem Campus. In New York räumte die Polizei gestern Abend ein Verwaltungsgebäude der Columbia-Universität, das am Morgen von einer Gruppe Protestierer besetzt worden war. Auch hier hatte die Universitätsleitung die Polizei um Hilfe gebeten. Auch das Camp der Pro-Palästina-Demonstrierenden auf dem Columbia-Campus wurde geräumt. Universitätspräsidentin Minouche Shafik bat die New Yorker Polizei, eine Präsenz auf dem Campus bis zu den Feiern zum Studienabschluss in 2,5 Wochen aufrechtzuerhalten. In New York verhaftete die Polizei letzte Nacht über 280 Demonstrierende auf dem Gelände der Columbia-Universität und des New York City Colleges in Harlem. Viele der Pro-Palästina-Protestierer seien nicht an den Unis immatrikuliert, hieß es von Seiten der Polizei. Die Protestierenden versuchten, die Stadt lahmzulegen. Das werde man nicht erlauben, erklärte Bürgermeister Eric Adams. Auch anderswo in den USA hat die Polizei inzwischen Protestzeltlager aufgelöst und Studierende verhaftet, unter anderem in New Orleans, Phoenix und an der University of Florida. Mehr als 1600 Menschen sind wegen der Uni-Proteste inzwischen verhaftet worden. Doch auf etlichen Campusen in den USA stehen weiterhin Protestzeltlager. Die Studierenden dort fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Sie verlangen auch, dass ihre Universitäten die 5-stelligen Studiengebühren, die sie jedes Jahr zahlen, nicht mehr in Unternehmen investieren, die in Verbindung stehen zu Israels Militäraktion in Gaza. Manche fordern auch das Ende jeglicher Investitionen in Unternehmen, die in Israel aktiv sind. Einige Universitäten wie Wesleyan haben bis jetzt bewusst darauf verzichtet, die Polizei zu rufen. Die Pro-Palästina-Demonstrierenden an der Brown-Universität bauten ihr Zeltlager ab, nachdem die Universitätsleitung zugesagt hatte, im Herbst darüber abzustimmen, ob sie ihre Investitionen abziehen aus Unternehmen, die mit Israels Militäroffensive in Gaza zu tun haben. In Washington D.C. rief die Universitätsleitung die Polizei, um das Camp an der George-Washington-Universität aufzulösen. Die Polizei lehnte ab. Sie erklärte, sie werde erst eingreifen, wenn es zu Gewalt komme.
Seit Wochen gehen in Georgien immer wieder Menschen auf die Straße und protestieren gegen ein geplantes Gesetz der Regierung. Das Gesetz soll sich gegen angebliche ausländische Einflussnahme in der Zivilgesellschaft richten. Kritiker und Beobachter sehen darin Parallelen zu einem Gesetz in Russland, das zivilgesellschaftliche Organisationen unterdrückt. Georgien ist EU-Beitrittskandidat. Gestern sind bei Protesten mehrere Menschen festgenommen worden. Ina Ruck.
Georgiens Hauptstadt Tiflis in der vergangenen Nacht. Tausende Menschen sind vor dem Parlament mit georgischen Flaggen und mit der Flagge Europas. Die Polizei setzt Tränengas ein, auch Pfefferspray. Der Protest richtet sich gegen ein geplantes Gesetz, das viele als Gefahr für die Demokratie ansehen. Kommt es durch, müssen sich viele Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland bekommen, demnächst als ausländische Agenten registrieren lassen. Das betrifft auch Projekte, die von der EU gefördert werden. Ein ähnliches Gesetz gibt es in Russland. Vor allem junge Leute wie Beka Gabadadze sind alarmiert. Ich glaube nicht, dass es um Transparenz geht, wie die Regierung sagt. Es geht gegen die Demokratie. Das Gesetz betrifft Medien, die Zivilgesellschaft. Wir wollen hier keine Politik wie in Russland, die unsere Demokratie gefährdet.
which will be against our democracy.
Die Regierungspartei hatte das Gesetz ins Parlament eingebracht. Man wolle sich, so wörtlich, keine pseudoliberalen Werte aus dem Ausland aufzwingen lassen. Die Opposition ist gegen das Gesetz. Mit Kopfverletzung trat heute der Oppositionsführer auf. Er sagt, er sei in der Nacht festgenommen und von der Polizei geschlagen worden. Die Proteste vor dem Parlamentsgebäude waren doch gesetzeswidrig, sagt der Parlamentssprecher von der Regierungspartei. Wir haben es alle gesehen. Kurz darauf passiert das Gesetz die zweite Lesung. Die entscheidende dritte könnte in den nächsten Tagen erfolgen. Auch heute demonstrieren sie wieder. Georgien ist EU-Beitrittskandidat, doch die Regierung nähert sich seit einiger Zeit Russland an. Die Opposition wirft ihr vor, einen möglichen EU-Beitritt durch undemokratische Gesetze absichtlich zu erschweren.
Drei Bücher. Statt aus Glas, Schlagschatten und hinter verschlossenen Türen. Diese drei Bücher bilden die New York-Trilogie des US-amerikanischen Schriftstellers Paul Auster. Sie gelten zu seinen bekanntesten Werken und zu denen, die ihm den internationalen Durchbruch verschafft haben. Jetzt ist Paul Auster mit 77 Jahren gestorben. Antje Passenheim erinnert an ihn.
Schreiben sei für ihn kein Akt des freien Willens, es sei eine Frage des Überlebens, hat Paul Auster in einem Interview gesagt. Aber das Leben, das war für den erfolgreichen Schriftsteller von der Macht des Zufalls geprägt. Ein Motiv, das sich durch sein gesamtes Werk zieht. Mehr als 30 Bücher, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden und meistens in seiner Wahlheimat New York spielen. Unweit in New Jersey war der Nachfahre osteuropäisch-jüdischer Einwanderer geboren worden. 1982 wurde er mit »Die Erfindung der Einsamkeit« berühmt, einer eindrücklichen Erinnerung an seinen Vater. International erfolgreich wurde er auch mit seiner New York-Trilogie und dem Roman »Leviathan«. In den vergangenen Jahren schlug der Zufall böse im Leben des literarischen Superstars zu. Nach dem Tod seiner 10 Monate alten Enkelin trauerte Auster auch um seinen Sohn. Vor gut einem Jahr gab Austers Ehefrau, die Schriftstellerin Siri Hüstvedt, bekannt, ihr Mann sei schwer an Krebs erkrankt.
Und zum Abschluss der Sendung hören wir jetzt noch die Presseschau. Zusammengestellt von Helena Baas, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger.
Guten Abend. Der heutige Tag der Arbeit ist Thema vieler Kommentare. Die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal kritisiert in dem Zusammenhang Äußerungen von Kanzler Scholz zum 1. Mai. Für Scholz kann alles bleiben, wie es ist. Keiner schraube bitte an der Rente und deren Zugangsverhältnissen. Gearbeitet werde doch so viel wie nie. Angesichts von überbordendem Fachkräftemangel, Branchenkrisen und einem kollabierenden Rentensystem, in dem immer mehr ältere Menschen Rente erhalten, als jüngere Menschen dafür einzahlen können, ist das eine euphemistische Erzählung unserer Zeit. Auch die Frankenpost aus Hof findet, es ist von Bundeskanzler Olaf Scholz grob fahrlässig, eine weitere Erhöhung des Rentenalters derart kategorisch auszuschließen. Wie sehr ein Politiker damit auf die Nase fallen kann, zeigt das Beispiel des einstigen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm mit seinem markigen Spruch, die Rente ist sicher. Pah, nichts ist sicher. Die Freie Presse aus Chemnitz lobt dagegen die Worte des Kanzlers. Er stemmt sich damit gegen eine von interessierter Seite in Wirtschaft und Politik losgetretene Kampagne, die ein Zerrbild Deutschlands zeichnet. Da wird suggeriert, die Deutschen seien nicht mehr fleißig genug, arbeiteten zu wenig, müssten zu mehr Überstunden animiert werden und scheuten vor mehr Arbeit zurück. Das alles ist empörendes Gerede, das weit an der Realität vorbeigeht. Zum nächsten Thema. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat im Völkermordverfahren gegen Deutschland einen Eilantrag Nicaraguas abgewiesen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist sich sicher, in Berlin wird man eine gewisse Erleichterung empfunden haben, auch wenn kaum jemand ernsthaft befürchtet hatte, dass der Internationale Gerichtshof in Deutschlands Unterstützung für Israel eine Beihilfe zum Völkermord sehen würde, war die fast einmütige Entscheidung der Haager Richter doch ein wichtiges Signal. Die Kieler Nachrichten betonen, vorerst gescheitert ist damit der Versuch, den ohnehin hoch emotionalisierten Konflikt über eine Weisung des IGH an einen der wichtigsten Unterstützer Israels anzuheizen und symbolisch zu überlagern. Dass ausgerechnet das diktatorisch regierte Nicaragua sich auf diesen Weg gemacht hat, ist eine bittere Fußnote. Die Zeitung ND der Tag meint dagegen, Der Gerichtshof hat eine Chance vertan, ein klares Signal zu senden an Staaten, die durch die Lieferung von Waffen und Armeeausrüstung Kriege befeuern. Das EuGH-Urteil mag formal juristisch korrekt sein, ist aber politisch falsch, denn es ermuntert Regierungen weiter dazu, kriegsführende Staaten zu unterstützen. Und sei es mit Helmen und Schutzwesten, wie sie Deutschland an Israel geliefert hat.
Das war die Presseschau und das war der Tag für heute. Hier folgt jetzt noch Jazzmusik, unter anderem gespielt vom Die Science Fiction Orchestra. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch eine gute Nacht. Mein Name ist Malte Hennig.